Bevor ich richtig anfange mit der Predigt, möchte ich euch darum bitten, dass ihr mal allesamt die Augen schließt und versucht euch das, was ich jetzt beschreibe, wirklich vor euren Augen vorzustellen. Schließt doch mal alle die Augen. Stellt euch diesen Platz vor, den Parkplatz hinter diesem Haus, den Platz vor der Sparkasse, abends, Samstag, 19 Uhr, es ist dunkel, es ist kalt und ihr kommt hier zufällig vorbei und ihr seht auf dem Parkplatz und vor der Sparkasse und alles vor diesem Haus, vor dem Haus nebenan, vor den Eingängen eurer Gemeinden, eine große Zahl Leute, die dort einfach stehen, eingehüllt in warme Decken, in Mäntel, das ist gerammelt voll von Leuten. Da kommt sogar die Presse vorbei und fragt, warum sind Sie hier? NDR steht mit einem Übertragungswagen, weil es ist völlig ungewöhnlich, dass sich einfach Leute so hier irgendwo versammeln. Wo kommen Sie her? Ja, aus Hannover. Warum sind Sie hier? Damit ich um 10 in den Gottesdienst reinkomme. Warum sind Sie dann von Hannover gekommen? Weil hier in diesen Gemeinden die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig ist. Ein Traum? Könnt ihr euch das vorstellen? Es sprengt bei mir meine Vorstellungskraft. Aber bei Gott ist es nicht nur möglich, sondern passiert. Verschiedentlich in der Geschichte seiner Christenheit. Ein Beispiel aus den 90ern des letzten Jahrhunderts. Ich bin ja schon wieder viel zu weit. Florida, Pensacola. Die Leute sind zu dieser Erweckung gekommen aus dem ganzen Bereich der USA und weltweit, haben sich morgens um 5 teilweise angestellt, um abends um 7 in den Gottesdienst zu kommen. Bevor die Gemeinde versucht hatte, das Ganze etwas zu organisieren, war der Gottesdienstraum, sobald die Türen aufgemacht wurden, da passten 3000 Leute rein, die haben mal die Zeit gestoppt, innerhalb von 58 Sekunden voll, weil die Leute reingerannt sind. Weil die Leute rein wollten, weil dort die Herrlichkeit Gottes ist. Ihr merkt, das Thema, um das es heute geht, ist Erweckung. Einerseits, weil es ein faszinierendes Thema ist, andererseits, weil wir das als Gemeinden dringend brauchen. Was ist Erweckung? Gibt's in der Bibel als Wort so nicht? Aber es ist etwas, was Gott in der Vergangenheit verschiedentlich getan hat. Ich würde es so definieren, Erweckung ist eine Notmaßnahme Gottes, um seine Kirche wach zu rütteln. Wenn seine Kirche am Schlafen ist, wenn seine Kirche lau geworden ist, wenn seine Kirche nicht den Effekt hat, den sie haben sollte auf die Umgebung, auf die Menschen, dann muss Gott handeln. Da muss er was tun, da muss er die Leute wachrütteln. Und Erweckung ist eine rein kircheninterne Geschichte, würde ich mal behaupten, uns wachzurütteln, damit wir wieder die Werke tun können, die wir tun sollen. Was ist unser Auftrag als Kirche? Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium allen Völkern. Ja, damals haben eine kleine Zahl von Leuten, so roundabout um die 100 waren bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten im Obersaal versammelt, vielleicht waren es ein paar mehr, haben innerhalb von kurzer Zeit die gesamte Welt gesprengt, geistlich erobert. Wir sind viel mehr Christen heute. Und ich frage mich im Blick auf unser Land, wo sind wir? Welche Rolle spielt Kirche? Welche Rolle spielt Evangelium? Welche Rolle spielt Jesus in dieser heutigen Gesellschaft? Ich habe mich gerade am Mittwoch mit meinem Hauskreisleiter unterhalten, da hat er erzählt von irgendeinem Treffen der ACK, bei dem er bei war, wo ein evangelischer Pfarrer erzählt hat, dass er solche Sachen hört wie, wer ist denn dieser Mensch da vorne, der da an diesem Holz da hängt, wenn Leute in die Kirche kommen? Ja, die wissen nicht mehr, wo Jesus ist und wer Jesus ist. Und die Frage ist, wo sind wir als Christen in diesem Land? Wo sind wir? Ich sag jetzt mal vielerlei, also ich sag mal, die Verkündigung ist noch nicht mal das, was sie mal war vor 50 Jahren oder so. In den meisten Kirchen wird Jesus heutzutage nicht mehr gepredigt, gerade in den großen Kirchen. Da wird alles Mögliche gepredigt, aber die Wahrheit der Bibel ist dort nur eine Möglichkeit und Jesus ein guter Mensch, der leider viel zu früh gestorben ist. Und es hängt ja nicht davon ab, ob du glaubst, ob das Grab leer ist oder nicht. Aber wer sowas glaubt, der hat was Kraftloses in der Hand, was keinen Effekt mehr hat. Aber wo sind die, die an Jesus glauben? Wo sind wir? Und ich behaupte, wir brauchen ein Eingreifen Gottes und seiner Gnade, dass er uns wieder erweckt. Denn ich glaube, und ich sehe es ja an dem Effekt, dass wir schlafen. Heutzutage freut sich ein Pastor, wenn sich einmal im Monat vielleicht ein Mensch im Gottesdienst bekehrt. Was war in der Apostelgeschichte üblich? Und der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist gesundes Gemeindewachstum. Dass wir damit rechnen, dass Gott hinzufügt, regelmäßig und in großer Zahl. Aber das kann nur passieren, wenn ich, und ich stelle mich darunter, mein Christsein so glaubwürdig und brennend und leidenschaftlich lebe, und ich tue das nicht, wie es sein sollte, dass die Leute davon angezogen werden. Dass die Leute denken, was hat denn der, das möchte ich auch. Das will ich sehen, das möchte ich selbst für mich. Ich weiß, dass der Spruch ein bisschen provozierend ist. Ich glaube, das hat der Evangelist Steve Hill gesagt, der auch in Pensacola bei der Erweckung bei war. Solange mein Schatten noch keine Kranken heilt, brauche ich Erweckung. Mein Schatten heilt keine Kranken. Tut es irgendein Schatten von einem von euch? Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen, dass Gott uns dahin zurückführt, was normales geistliches Christsein ist. Dass du nicht mehr mit Leuten diskutierst über Jesus, sondern dass du zum Beispiel, wenn jemand kommt und von deiner Nachbarschaft und der sagt, Mensch, du, heute fühle ich mich nicht so, dass du sagst, okay, ich bete für dich, du betest für ihn, er ist geheilt, du brauchst nicht mehr über Jesus diskutieren. Du kannst ihm sagen, so lernst du diesen Menschen, diesen Schöpfergott, so lernst du Jesus kennen. Du hast ihn gerade erlebt. Das ist geistlich normale Realität. Tatsache ist, wir können uns nicht erwecken. Wir können das nicht selber machen. Wir können das nicht produzieren, indem wir die 10 Punkte machen, die man tun muss, um erweckt zu werden. Aber wir können gewisse Voraussetzungen schaffen, dass Gott es leichter hat, uns Erweckung zu schenken. Und gerade in Lauenburg müsste das, weil hier gewissermaßen, habe ich gerade gestern erst gelesen, heiliger Boden ist, leicht sein. Es gab hier schon Erweckung. Ludwig Harms aus Hermannsburg, er sagt euch vielleicht was, großer Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, große Missionsanstrengungen sind aus Hermannsburg ausgegangen und viele Leute sind in die Mission gegangen, haben Menschen bekehrt. Es war eine geistliche Erweckung. Aber wo war er am Anfang? Hauslehrer in Lauenburg. Und da sammelte er schon die ersten um sich, die Erweckung wollten. Hier gab es einen geistlichen Aufbruch. Und es ist nicht der letzte, möchte ich behaupten. Ich glaube, Gott kann nicht zufrieden sein mit der Ernte in Lauenburg, in Lüneburg, in Hamburg oder weltweit. Da sind so viele Menschen, die derzeit verloren gehen. Warum? Weil wir kraftlos geworden sind. Weil wir lau geworden sind. Ich lese mal was vor aus dem Buch Wir brauchen Erweckung von Wolfram Kopfhammann. Da schreibt er, als besonders beunruhigend empfinde ich die innere Verfassung derjenigen Gruppen und Kreise, die sich selbst als evangelikal oder charismatisch bezeichnen. Einem Großteil dieser Gläubigen liegen die Menschen ohne Christus nicht wirklich am Herzen. Viele dieser Christen sind überwiegend damit beschäftigt, um sich selbst zu kreisen, um die eigenen Probleme, Bedürfnisse, Sehnsüchte oder geistlichen Fragen. Viele geistliche Leiter leben ohne eine missionarische Sicht. Frucht, wie Jesus sie in Aussicht gestellt hat, ist immer die Multiplikation von Leben. Frucht heißt, das Leben sich vervielfacht. Man kann aufs Ganze gesehen nicht davon reden, dass viel Frucht sichtbar ist. Dann konkretisiert er, die Sünden, mit denen wir es zu tun haben, sind Bequemlichkeit, Laxheit gegenüber der Sünde, Anpassung an den lustorientierten Lebensstil unserer Gesellschaft, Resignation, Angst, leerer Aktivismus, Gebetsarmut, glaubensmäßige Korrektheit anstelle von geistlichem Feuer. Meine These lautet, schreibt er, die geringe missionarische Ausstrahlung der Christenheit in Mitteleuropa hat ihren tiefsten Grund nicht in den Widerständen der Gesellschaft, nicht in Entwicklung der Parteienlandschaft oder ähnlichen, biblisch gesprochen nicht in der bösen Welt, sondern in der Kraftlosigkeit der gläubigen Gemeinde Jesu Christi, ihrer geringen spirituellen Lebensqualität. Deshalb bringt es auch so wenig, wenn wir sagen, wir müssen missionarischer werden. Ich finde es gut, dass Gemeinden lernen, konsequent missionarisch zu denken. Dennoch, solange das Christsein, das wir leben, uns selber so wenig begeistert, solange es unser eigenes Herz so wenig zufriedenstellt, solange es unsere geistliche Selbstsucht nicht radikaler attackiert, solange unsere Vollmacht so gering ist, werden wir unser geistliches Leben nur auf dem Niveau reproduzieren, auf dem wir uns zurzeit befinden. Und mich hat das beim Lesen getroffen. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich bei mir so? Bin ich so wenig begeistert von Jesus, dass es überhaupt keinen Effekt hat auf andere? Wo ist mein Feuer? Und ich musste mich erinnern und konnte mich daran erinnern, dass ich als Christ, als ich frisch bekehrt war, da wollte ich sogar die Kassiererin an der Kasse für Jesus begeistern. Heute denke ich häufig, Mensch, das dauert aber hier. Anstatt sie zu begeistern für Jesus. Gut, man muss wirklich gucken und sich von Gott zeigen lassen, was ist dran und wer ist dran. Aber damals war eine Begeisterung da, ein Feuer, eine Liebe für Jesus. Und jeder von euch hat das erlebt. Und ich hoffe, dass einige von euch das rüber retten konnten oder es wieder zurückhaben. Die erste Liebe, die Begeisterung zu beten, die Begeisterung, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, die Begeisterung, sich ganz ihm hinzugeben. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, ich gebe dir mein Herz. Alles, was ich bin, lege ich hin. Alles, was dich hindert, sinngemäß, das will ich nicht mehr. Und die Welt hat für mich keinen Reiz. Und ich habe für mich gedacht, das ist ein gefährliches Lied. Wenn wir das ernst meinen, das wäre schön und dann wären wir anders drauf. Wenn wir das wirklich ernst meinen, dann würden wir anders rüberkommen. Ich will das nicht als Gerichtspredigt halten, weil ich stelle mich selbst unter diese Worte. Ich will niemanden verdammen. Ich weiß nicht, wie es in euren Herzen aussieht. Aber ich weiß, wie es in meinem Herzen aussieht. Und ich kann für mich sagen, ich brauche Erweckung. Bei der Vorbereitung dieser Predigt habe ich gedacht, Jesus, das ist doch bekloppt. Ausgerechnet ich. Ausgerechnet ich stehe hier und möchte über Erweckung reden. Ausgerechnet ich, der die am meisten braucht. Und Gott sagte, ja, genau deswegen. Weil du es am meisten brauchst. Erweckung ist nichts, was wir selber machen können, aber es ist ein Geschenk Gottes, das wir erbitten können. Erweckung ist nichts, was Fingerschnipp vom Himmel fällt. Ich weiß, dass in verschiedenen Erweckungsbewegungen viel Gebet vorangegangen ist. So kann ich nicht erwarten, obwohl ich mich freuen würde, dass es so ist, dass hier hinterher alle sowas von begeistert und erweckt sind, dass sie sagen, ja, jetzt. Aber was ich hoffe und erbete vom Heiligen Geist, ist, dass wir hungrig rausgehen. Dass wir einen Hunger nach mehr von Gott haben. Dass wir sagen, Gott, ich kann mit dem, wie es hier ist, wie mein Christsein ist, wie meine Gemeinschaft mit dir ist, wie meine Gemeinde ist, wie wir als Kirche in Deutschland sind, kann ich nicht und will ich nicht zufrieden sein. Wenn das passiert am Ende der Predigt, dann danke ich Gott auf den Knien, dass er das gewirkt hat. Dann kann ich nur sagen, danke. Erweckung braucht ein Herz, das hungrig ist und bereit ist. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wenn ich jetzt eine Frage an euch stelle, dann habe ich mir die selber gestellt jedes Mal vorher. Bin ich bereit? Seid ihr bereit, euer Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, durchleuchte das mal mit deinem Geist und zeig mir, wo ich mich verändern soll und wo ich falsch liege. Wir kennen das vielleicht selber, dass wir unser Herz manchmal durchforsten. Dann ist das so, als wenn ich mit so einer Taschenlampe da durchgehe. Da entdecke ich Dinge, aber links und rechts bleibt's relativ dunkel. Wenn Gott mit dem Heiligen Geist kommt und euch ernst nimmt, wenn ihr ihm sein Herz hinhaltet, dann ist es, als wenn er einen Scheinwerfer anmacht, wie es in den Fußballstadien üblich ist, Flutlicht. Du siehst alles. Und bist du bereit, dir das anzuschauen? Dein Herz Gott hinzuhalten und zu sagen, zeig mir, wo ich mich ändern muss. Es ist ja nicht immer unbedingt Sünde, was er uns zeigt. Manchmal ist es auch einfach nur, du bist bequem geworden. Du setzt dich lieber abends vor den Tatort. Ist ja auch spannend. Aber mein Wort, ich glaube, du musst da mal Staub wischen. Wann hast du es das letzte Mal angefasst? Wann hast du dich das letzte Mal damit auseinandergesetzt? Wann hast du das letzte Mal meinem Wort den Vorzug gegeben vor irgendwas anderem, was dich gerade reizt? Wann hast du das letzte Mal gesagt, Tatort ist schön und gut oder Netflix oder Amazon Prime oder was, da gibt's tolle Sachen, aber heute ist mir wichtiger, mit dir, Papa, zusammenzusitzen und mich von dir und deinem Wort nähren und lehren zu lassen, was du mir sagen willst. Heute ist mir wichtiger, dass du mich geistlich auferbauen kannst, damit ich tauglich bin für dich, damit du mich gebrauchen kannst. Versteh das nicht falsch. Gott sagt nicht zu allen von uns, ihr seid untauglich. Aber er sagt, ich habe Sehnsucht nach euch. Ich habe Sehnsucht danach, eure Herzen zu füllen. Merkt ihr denn nicht, wie leer es in euren Herzen ist? Merkt ihr euren Hunger schon gar nicht mehr? Habt ihr euch so sehr daran gewöhnt, geistlich zu fasten? Geistlich zu fasten im Sinne von, ich faste alles, was geistlich ist, dass ihr gar nicht merkt, dass eure Seele schreit nach meiner Gegenwart. Gott sehnt sich nach euch, nach jedem Einzelnen von uns, dass er sich, dass er oder sie sich hinhält und sagt, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir. Gottes Ziel ist, dass wir dahin kommen, ein gesundes geistliches Gemeindewachstum zu haben. Erweckung ist nur ein Schritt dahin. Wir könnten gar nicht permanent in Erweckung leben, in einer geistlichen Notmaßnahme. Das wird uns geistlich zerbrechen. Denn das sind immer sehr, sehr anstrengende Zeiten für die, die sie durchleben, auch wenn es schöne Zeiten sind. Ja? Aber stellt euch vor, Gottesdienste, die 4-5 Stunden gehen, über Jahre, immer wieder. Das ist irgendwann anstrengend für uns. Aber Gott möchte anfangen. Er möchte ein Feuer anzünden. Stellt euch vor, was eine Erweckung auslösen kann. Wenn wir so leben, wie Jesus das will. Ich habe das gehört, als damals Leute aus meiner alten Gemeinde, aus der Ansgar-Kirche, in Pensacola waren. Dann waren sie abends in einer Bar. Den Wirt gefragt, was ist los? Das ist so leer hier. Sagt er, ja, seit die Erweckung dort ist, gehen die Leute lieber in den Gottesdienst als hierher. Es wurde berichtet, dass der Sheriff Kleinkriminelle, die er eingeknastet hat, nicht erstmal in die Zelle brachte, sondern nach Brownsville in den Gottesdienst. Und nicht wenige haben sich dort auf den Schlag bekehrt. Ja, Kriminalitätsrate ging in dieser Zeit massiv runter. Und wortwörtlich Hunderte und Hunderttausende Menschen aus USA und der ganzen Welt haben sich dort anzünden lassen, begeistern lassen, haben sich das erste Mal bekehrt oder, was auch ein großer Effekt dieser Erweckung war, sie sind mal mit Jesus gestartet. Sie sind zurückgeglitten in die Welt und Jesus hat sie wieder erwischt in diesem Gottesdienst und gesagt, komm her. Und sie wurden erweckt, neu angezündet. Und sie sind zurück in seine Arme gekommen. Und ich glaube, Jesus würde sich wünschen, dass wir uns ihm hinhalten. Dass wir uns ihm hinhalten, dass er an uns wirklich wirken kann, uns Erweckung schenken kann und das tun kann, was er für diese Stadt vorgesehen hat. Dass wenn wir rausgehen als Gemeinden oder als einzelne Menschen im Alltag unterwegs sind, dass wir nicht damit rechnen, dass nichts passiert, sondern dass wir damit rechnen, dass jeden Tag die Möglichkeit besteht, dass Gott Wunder tun kann. Heutzutage würden wir es als Wunder bezeichnen, wenn wir mit einem Menschen, den wir nicht kennen, hier in Lauenburg ins Gespräch kommen würden und am nächsten Sonntag ist dieser Mensch im Gottesdienst und den Sonntag drauf hat er sich bekehrt. Aber Gottes Normalität wäre anders. Gottes Normalität wäre, dass jeden Sonntag in unseren Gottesdiensten Menschen sind, die Jesus nicht kennen, die von der Predigt getroffen sind und nach vorne rennen zum Altar, wenn es darum geht, eine Entscheidung für Jesus zu treffen und sie bekehren sich auf Schlag. Und das ist nicht nur eine Bekehrung, die mal so eben einen Zettel ausgefüllt, ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden, und die Person ward nie wieder gesehen. Sondern das sollte und würde dann eine Bekehrung sein, die bis ans Lebensende hält. Das ist Gottes Sicht für Gemeinde in Deutschland. Das ist Gottes Sicht für Gemeinde in Lauenburg. Dass wir ein Leben führen, das buchstäblich so sehr brennt, dass jeder es sieht. Stell dir vor, du würdest buchstäblich irgendwo brennend durch Lauenburg gehen, ohne dass dir irgendwas passiert. Die Leute würden gucken, was ist da los? Manche wären schockiert, würden sich den nächsten Feuerlöscher greifen oder so, würden versuchen, guck mal, der brennt doch. Ja, geistlich gesehen ist es das, was sein soll, dass wir so brennen, dass die Leute sehen, da ist was. Irgendjemand aus meinen ersten Anfangstagen als Christ hatte das mal gesagt und ich habe das übernommen. Es gibt Leute, bei denen kommt Jesus aus jedem Knopfloch. Und das ist das, was sein soll. Ich kann von mir nicht behaupten, dass aus diesen Knopflöchern Jesus immer zu sehen ist. Es hängt davon ab, wie groß meine Leidenschaft ist. Und ich kann nur sagen, Herr, ich muss umkehren und Buße tun darüber, dass ich nicht so begeistert bin von dir, wie ich sein sollte. Und ich tue Buße auch darüber, dass ich noch nicht mal die Reue darüber empfinde, die ich eigentlich empfinden müsste, dass ich nicht so begeistert bin von dir, wie ich sein sollte. Wir brauchen, wenn wir Erweckung wollen, wenn wir wollen, dass das in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinde Realität wird, dann brauchen wir Umkehr. Dann brauchen wir Buße. Ohne Buße wird es nicht funktionieren. Ich glaube, Buße an uns selbst, dass wir sagen, Herr, ich habe mich zu sehr dieser Gesellschaft angepasst. Ich bin zu lax gegenüber der Sünde bei mir und gegenüber der Sünde, die ich bei meinen Geschwistern sehe. Ich wage ja noch nicht mal, meinen Bruder, meine Schwester mal zur Seite zu nehmen und sag, du, ich glaube, das ist vor Gott nicht in Ordnung, so wie du das lebst. Ich glaube, dass wir auch umkehren müssen an dem Punkt, wo wir resigniert haben und sagen, naja, Gott, das läuft jetzt seit Jahren so, dass wir um und bei die gleiche Zahl Menschen bleiben, mal kommt einer dazu, mal gehen welche weg, aber wir wachsen nicht. Das ist halt so. Und ich glaube, dass wir Buße tun müssen über diesen Punkt, wo wir resignieren und sagen, das wird doch nichts mehr. Das ist Unglaube. Und das muss ich mir selber sagen. Das ist Unglaube, wenn ich nicht glaube, dass durch mich, durch euch Menschen zum Glauben kommen können, wenn ich resigniere und sage, da wird eh nichts passieren. Das ist Unglaube. Und lass es mich so drastisch sagen, Gott liebt uns. Aber er hasst Unglaube. Er hasst Sünde. Er verabscheut die Dinge, die wir manchmal tun, von denen wir wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir auf Knien Buße tun. Und wisst ihr, wenn ihr diese Haltung gerade nicht habt, nach dem Motto, ich weiß es vom Verstand her, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich kann gar nicht sagen, dass ich es wirklich bereue, dann könnt ihr sagen, Gott, weißt du, du musst mir echte Buße schenken, dass ich es nicht nur bereue nach dem Motto, ich bin erwischt worden bei etwas, was Gott nicht möchte, sondern dass ich wirklich sage, ich möchte umkehren. Umkehren heißt nicht, es tut mir leid, das war falsch und im nächsten Moment das Gleiche zu tun. Umkehren heißt, ich will das nicht mehr tun, ich drehe mich um 180 Grad, wende mich davon ab und mach was anderes. Das muss Gott uns schenken. Vielleicht müssen wir erstmal darum beten, dass Gott uns Buße schenkt. Ihr wisst alle, ich weiß es auch, an welchen Punkten ich lau geworden und die erste Liebe verloren habe. Ihr kennt das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Jesus sagt, tut Buße. Und ihr behauptet, ihr seht, dann kauft euch Augensalbe, dass ihr wirklich seht. Er sagt zu der Gemeinde in Sardes, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. So tue nun Buße und tu die ersten Werke. Buße heißt, wir erkennen, da ist was falsch. Wir flehen Gott an, dass wir wirklich umkehren. Und wir kehren um. Wir lassen uns das schenken, dass es nicht nur Reue ist. Und dann kann Gott anfangen, das, was er möchte, zu tun. Wir glimmen alle für Gott. Es ist ja nicht so, dass uns Gott egal ist. Ja, da glüht was für ihn. Und manchmal, wenn wir drüber nachdenken, was er für uns schon getan hat, wie er uns erlöst hat und aus was wir rausgekommen sind, dann glüht die Kohle heller. Aber Gott möchte, dass wir brennen. Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Nein, er will ihn nicht nur nicht auslöschen und ihn so lassen, er will ihn anfachen. Und das will er bei uns tun. Und damit will er heute anfangen. Und wenn du heute erkennst, dass du an Punkten lau geworden bist, deine erste Liebe verloren hast, dann ist heute deine Chance zu sagen, Gott, ich will zurück zu dir. Ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will zurück zum Feuer der Begeisterung für dich. Ich will, dass ich brenne für dich. Und wenn nicht nur Einzelne brennen, sondern ganze Gemeinden, das ist Erweckung. Das ist Erweckung. Die Leute in eurem Umfeld, die werden es sehen. Und sie werden euch die Bude einrennen. Warum? Stellt euch vor, dann draußen im Wald, in einer dunklen Nacht, laufen orientierungslos Hunderte rum. Es ist kalt und die wissen nicht wohin. Das ist der geistliche Zustand dieser Welt. Und irgendjemand macht ein Lagerfeuer an. Du vielleicht. Oder ihr als Gemeinde. Und es brennt. Es glimmt nicht nur. Es ist Glut, an dem kann man sich wärmen, aber sie wird nicht gesehen, nicht weit gesehen. Stellt euch vor, es brennt hoch. Die Leute kommen aus dem Wald, weil sie sehen, da ist was. Das ist was anderes als diese Dunkelheit. Da ist Orientierung, da ist was. Das sieht warm aus. Die Leute werden kommen. Von ganz alleine, wenn sie das an euch sehen. Und wenn ihr dann sagt, wir haben aber auch den Eifer und die Leidenschaft und die Liebe für die Leute, die verloren sind. Wir gehen raus auf die Straße, in die Häuser. Wir veranstalten Glaubensgrundkurse und laden dazu ein, die Leute werden kommen. Und das ist das, was Gott vorhat. Für Lauenburg, für Deutschland, hoffentlich weltweit. Das ist das, was geistliche Normalität ist. Das ist das, was wir brauchen. Ich möchte an dieser Stelle einfach sang- und klanglos die Predigt beenden und euch die Gelegenheit geben, einfach still zu werden vor Gott und zu gucken, wo muss ich umkehren? Wo ist mein Punkt zu sagen, Herr, ich muss zurück zu dir, zurück zur ersten Liebe? Ich möchte ganz bewusst noch den Heiligen Geist einladen, dass er uns das unseren Herzen offenbart und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit in der Stille, so dass Gott wirklich direkt zu dir persönlich reden kann. Du hast jetzt die Gelegenheit, umzukehren. Wenn du das Gefühl hast, du musst nach vorne zum Kreuz, dann tu das. Fühl dich völlig ungezwungen. Wenn du das Gefühl hast, es reicht, auf deinem Platz vor Gott umzukehren, Gott sieht das genauso gut. Aber tu es, wenn dich der Heilige Geist anspricht. Heiliger Geist, und ich lade dich ein, dass du jetzt offenbarst, was du offenbaren willst. Zeig uns unsere Herzen, zeig uns, wo wir zu dir zurück müssen. Schenk uns wirkliche Umkehr, schenk uns Buße, Herr, dass wir dich als Erstes sehen und dich als Erstes ersehnen. Alle, die umgekehrt sind, denen möchte ich zusprechen. Die Vergebung Gottes, dass er das gesehen hat, dass ihr wirklich umgekehrt seid. Und er vergibt euch alle Schuld und wirft sie in die Tiefen des Meeres. Er denkt nicht mehr dran, so tut's auch nicht mehr. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deinem Feuer und auf uns fällst. Und dass du einen Brand anzündest in unseren Herzen. Komm, Heiliger Geist. Mehr von dir. Mehr von dir. Komm, Heiliger Geist. Ich möchte danken, Jesus, dass du was anfängst. Dass du anfängst zu handeln, dass du anfängst, unser Herzen wieder neu in Brand zu setzen. Dass du das Feuer anfachst, damit wir dieser Welt, die verloren geht, begegnen können mit deinem Licht. Dass wir den Menschen, die verloren gehen, begegnen können mit deiner Liebe, dass sie gerettet werden. Ich danke dir, dass du neu anzündest. Ich bitte, dass das, was heute anfängt, weitergeht in den Herzen und nicht nachlässt. Dass du nachliegst, Heiliger Geist, in der Zeit, wo wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Dass du zu uns redest, Vater, dass uns das nicht mehr loslässt. Amen.